Heute wird es magisch bei uns im Podcast. Zu Gast ist nämlich Ben. Der hat quasi zwei Jobs. In dem einen ist er Zauberkünstler und Fun Fact wäre fast, also um ein Haar, auf meiner letzten Geburtstagsparty aufgetreten. Allerdings ohne, dass ich davon wusste, weil das eine Überraschung sein sollte. Hat am Ende nicht geklappt. Was aber geklappt hat, ist, ihn in diesen Podcast zu holen. Denn neben der Zauberei betreibt er noch ein sehr erfolgreiches One-Man-Amazon-FBA-Business. Es geht da um Schallplatten und alles, was es an Zubehör gibt, was zu Schallplatten dazugehört. Das ist nämlich ein gar nicht so kleiner und vor allem wieder ein wachsender Markt. MP3, Streaming-Services hin oder her mit Schallplatten. Geht einiges. Was genau? Heute im Podcast. Los geht's!
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace.
Also das Größte ist natürlich schon, dass ich wirklich kein eigenes Lager habe, alles in dem Sinne outgesourced ist und mir da mit die größte Abnahme von Hilfe Amazon FBA ist. Letztes Jahr waren es irgendwie 50.000 Pakete, die dann doch verschickt wurden an Kunden und habe eigentlich nicht eins davon selbst in der Hand gehalten. Und das ist natürlich schon Wahnsinn, wo ich immer wieder selbst absolut staunend vor dem Laptop sitze und ich reise viel und egal wo ich gerade bin, im schönen Café auf Koh Phangan, bin ich immer wieder beeindruckt davon, wie viele Pakete da rausgehen und ich muss in dem Sinne nicht ein Label selbst draufpacken.
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bechler.
Moin Ben.
Hi Jan.
Wir haben heute quasi den dritten Anlauf, dass wir uns kennenlernen, ohne es so richtig vorher gewusst zu haben. Vielleicht um das einmal direkt aufzulösen. Ich habe eine große Leidenschaft für Zauberei. Also ich bin großer Fan von Menschen, die zaubern können. Und habe vor gut 2 Monaten Geburtstag gehabt. Und meine Frau hat sich entschieden, dass sie mich gerne mit einem Zauberer auf dieser Party überraschen möchte und hat tatsächlich bei dir angerufen.
Definitiv. Ich wusste auch erst nicht, dass es um dich handelt. Und daher war der Zufall groß. War leider noch in Thailand. Von daher musste ich leider absagen. Habe allerdings meinen Top-Kollegen Elias zu euch geschickt, der das, glaube ich, auch ganz gut gemacht hat.
Ja, absolut. Dann hast du mir im Vorgespräch erzählt, dass meine Assistentin hier bei Front Row dich tatsächlich mal für eine Sommerparty als Act angefragt hat.
Genau, die liebe Franziska hat es auch schon mal probiert. Das ist auch nicht zustande gekommen. Aber umso mehr freue ich mich. Alle guten Dinge sind 3.
Heute kommen wir zusammen. Vielleicht können wir ein bisschen über Zauberei reden. Wir wollen aber ja vor allem darüber sprechen, was du neben der Zauberei im E-Commerce machst. Und auch da kommt wieder eine Leidenschaft und ein Interesse von mir mit ins Spiel. Denn es geht bei dir um Vinylschallplatten und alles, was es da so an Zubehör gibt.
Genau. Vinyl Records Love, meine Marke auf Amazon, wo wirklich viel Liebe, wie der Name schon sagt, drinsteckt. Und die Begeisterung mal früh gestartet ist mit einem ersten Geschenk von meinem Opa mit einer coolen Schallplatte. Dann allerdings das coole Teenie-Zeitalter, die ganzen Schallplatten doch ordentlich verdrängt haben, um es dann allerdings doch wieder aufzunehmen, nachdem die Suche begann, welches Produkt kann man denn jetzt mal auf Amazon verkaufen und damit zu starten.
Okay, also manch einer mag ja denken, Vinylschallplatten, also wie tot und klein kann ein Business sein, aber ich bin natürlich Laie, aber vielleicht auch nicht ganz. Ich habe ja so eine Vergangenheit als Hip-Hop-DJ und habe ja wirklich auch noch damals ohne Laptop aufgelegt, sondern wirklich noch mit Schallplatten und den berühmten Technics MK2, den Plattenspielern. Von daher kenne ich schon noch das Thema Schallplatte und habe auch immer wieder mal gelesen, dass es so ein bisschen eine Renaissance der Vinylschallplatte gibt und tatsächlich der Absatz, zumindest glaube ich in Deutschland, von Schallplatten wieder wächst.
Definitiv. Also ist mega die Nische, aber wirklich seit Jahren jetzt wieder im Trend. Ne? Schallplattenläden ploppen doch wieder in jeder Großstadt auf, wenn man mal mit den offenen Augen durch die Städte läuft. Und das ist natürlich cool, weil ich habe 2018 dann damit gestartet und seitdem, also wirklich ein bisschen unbewusst, da doch ein Trendthema erwischt. Und man sieht es auch, ne? Jeder große Künstler haut seine neuen Alben auch wieder auf Schallplatten raus. Es ist auch so nostalgisch, irgendwie erinnert das einen. Und auch wenn die Kunden in dem Sinne dann die Schallplatten sich kaufen, die haben manchmal gar keinen Schallplattenspieler, aber finden es einfach so cool. Und das hat irgendwie, ja, weckt irgendwelche Gefühle, Gedanken von den Menschen. Und daher sind, so habe ich auch gehört, die Firmen, die die Schallplatten drucken und pressen, die sind komplett ausgebucht für die nächsten 2-3 Jahre, weil das ist Wahnsinn, wie das doch mal wieder so, ja, wie du sagst, eine kleine Renaissance findet.
Ja, irre. Und wie bist du dann zu diesem Nischenprodukt Schallplatten gekommen? Also hast du da eine Affinität als DJ, als Musikfan? Wie kam es dann dazu, dass du dich genau mit diesem Thema in den E-Commerce gewagt hast?
Eigentlich absoluter Zufall. Nachdem ich dann nach dem Studium nach Zwischenstopp noch in Berlin nach Hamburg gekommen bin, war es eigentlich so, dass ich über eine Sportgruppe, wir haben immer Spikeball gespielt hier im Stadtpark in Hamburg, und da waren auch ein paar E-Commercer mit dabei. Und dann habe ich immer so gedacht, das ist ja so cool. Und irgendwie will man ja immer das haben, was man nicht kann, ne? Und ich dachte so, Zauberer ist schön und nett, aber wenn ich mal sagen könnte, ich bin hier E-Commercer, ich fand das irgendwie mega. Und mich hat das Thema interessiert und bin dann mit einem Kumpel zusammen abends irgendwie auf ein Bierchen bei ihm zu Hause gesessen. Und wir haben gegrübelt und gegrübelt, was man denn machen kann. Und haben dann in seinen Schrank geschaut, ein schönes Kallax-Regal, wo wirklich viele Schallplattenfans ihre Schallplatten drin aufbewahren.
Genau die richtigen Maße.
Das genau, richtig. Ja. Und da war die Idee, weil die auch so da drin gequetscht waren, wie wäre es denn, wenn da ein cooler Ständer drin wäre, damit man die schön anschrägen kann, damit jede Platte irgendwie schnell greifbar ist. Und gesagt, getan, sofort mal irgendwie auf Alibaba geschaut, gibt's da Hersteller. Dann haben wir einen Schallplattenständer gefunden, der war allerdings 3 Zentimeter zu groß, zu breit fürs Kallax-Regal. Und das war tatsächlich dann auch der erste USP, den Schallplattenständer zu machen, passend für Kallax-Regale. Und ja, so ging die Reise dann mit Amazon los.
Okay, es ist ein Nebenjob zu deinem Hauptjob, der die Zauberei ist? Das ist so?
Ja, definitiv. Genau, ich habe mir immer was gesucht, um noch irgendwie einen Ausgleich zu haben, weil ich bin mir schon sicher, ne, jetzt spiele ich noch so 130, 140 Shows im Jahr, was natürlich schon ordentliches
Wahnsinn.
Pensum ist.
Jeder zweite, dritter Tag.
Genau, viele Filmevents, Hochzeitsfeiern, Geburtstagsfeiern sind damit dabei, auch deutschlandweit. Und bin mir aber sicher, dass ich mit 50 Jahren das nicht mehr in der Intensität machen möchte. Vor allem, wenn dann auch mal irgendwann doch Kinder noch mit dazukommen, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Und habe mir immer schon gedacht, ich bin schon immer offen für Unternehmertum. Mich hat das Thema auch Internet schon wahnsinnig lange interessiert. Irgendwie, ne, als Schüler habe ich immer schon gegoogelt, wie kann man im Internet Geld verdienen. Das ging dann los irgendwie mit Paid-for-Click. Und ich habe so meine erste Homepage baukasten.de.cl Website gemacht, war da mein bester Besucher, ne, der dann irgendwie so einen Mouse-Recorder noch angestartet hat und das damals noch nicht kontrolliert wurde, und habe dann den Computer die Nacht durchklicken lassen. Und ja, so ging die Reise dann los, dass ich bis heute gedacht habe, Mensch, ich möchte immer damit was machen. Heutzutage mache ich es und auch ganz cool und für mich erfolgreich, dass ich davon jetzt auch schon leben könnte. Und das ist echt super, um dann natürlich auch Entspannung zu haben. Mehrere Standbeine. Ich habe das natürlich dann in Corona-Zeiten sehr gut gemerkt als Zauberer. Da ist das dann doch ein bisschen abgebrochen, aber konnte dann mal vollen Fokus wieder auf Amazon FBA legen, um da die Marke wirklich deutlich weiter und kräftiger auszubauen.
Ja. Erzähl mir noch mal ganz kurz, bevor wir ins E-Commerce reingehen, wie wird man Zauberer? Wie wird man dann zu, wie entsteht diese Art von, ist ja irgendwie Künstler-Dasein? Wie kommt man dazu?
Als ich 7 war, kam dann endlich der Brief aus Hogwarts. Das war ein ganz schöner Zufall. Nee, ansonsten war es immer wirklich ein Hobby. Mich hat das interessiert und ich stand auch, da brauche ich glaube ich nicht herumreden, schon immer gerne Mittelpunkt und habe das schon genossen, wenn irgendwie ich etwas erzähle und die Menschen lachen oder klatschen gar, weil es doch irgendwie eine Art von Bestätigung ist. Und darum hat mich das als Thema immer interessiert. Und dann kam YouTube auf und da habe ich die ersten Tricks gelernt. Habe dann per Zufall eigentlich über einen Kontakt den Bezug zum Magischen Zirkel von Deutschland gefunden. Das ist wirklich so ein Zauberverein, Verband in Deutschland, der in jeder deutschen Großstadt verfügbar ist. Und habe dort quasi selbst einen Mentor gefunden, Erik Meiser. Bis heute dankbar, dem habe ich die ersten 2-3 Jahre alles zu verdanken. Und dann war es allerdings immer noch ein Hobby, weil deine Eltern, Großeltern würden dir auch niemals erzählen, Mensch, mach doch das als Hauptjob, Zauberei, das ist ja cool. Nee, sondern musste mich da ein bisschen durchsetzen. Und aber während, ja, so nach dem Abi ging es dann irgendwie erstmal auf die Reise als Animateur in Clubhotels, ne, da konnte ich das dann verfeinern. Das war natürlich meine Reifezeit und dann wirklich jeden Tag eigentlich auf der Bühne im Amphitheater irgendetwas vorführen. Manchmal ging es komplett in die Hose, aber das Schöne war, nächste Woche waren neue 500 Gäste im Club. Und das war natürlich die Reifezeit, das halbe Jahr, was wirklich, ich glaube, sehr viel ausgemacht hat in meiner Laufbahn als Magier. Und genau, während im Studium, habe Medienmanagement studiert in Mittweida, habe ich das dann verfeinert, irgendwie, ne, einen Kollegen kennengelernt, der hat SEO gemacht, ein anderer hat Webseiten gebaut und so war der Einstieg dann da schnell getan und habe gemerkt plötzlich, da kam Anfang rein, womit ich selbst nicht gerechnet hatte. Und dann habe ich 1:1 zusammengezählt und gemerkt so, Mensch, bei 200 Euro Warmmiete, ne, mit Internet, das war günstig damals, kann ich doch entspannt von meiner Zauberei tatsächlich erstmal leben und bis heute dann weiter ausgebaut und mache das immer noch mit viel Freude und Leidenschaft.
Und wäre es nicht total naheliegend gewesen, wenn man sagt, ich will mir noch so ein E-Commerce-Business aufzubauen, irgendwas mit Artikeln aus der Zauberei zu machen? Oder hast du dir das angeguckt und gesagt, der Markt ist total dicht?
Ja, das ist auch immer die erste Frage, wenn man dann, ne, nach dem Auftritt auch noch erzählt, ja, ich mache auch E-Commerce, dann denkt man immer, sind es Zauberhüte, sind es irgendwie Spielkarten. Aber tatsächlich, ich habe mir den Markt auch angeschaut, weil klar, da ist natürlich eine gewisse Expertise da, aber da war mir wirklich der ja, Kaufdrang oder beziehungsweise die Nachfrage wirklich zu gering, laut den Tools, die es damals eben gab. Und daher habe ich gesagt, auch ich habe auch Spaß, immer mal wirklich etwas wieder komplett anderes zu machen. Irgendwie, das gibt mir immer viel und bin so ein vielseitiger Mensch, braucht die Abwechslung. Und daher ging dann ja ganz zufällig das Spiel mit den Schallplatten zubehörslos.
Ja, okay. Dann lass uns da jetzt mal ein bisschen tiefer einsteigen. Also ich habe schon verstanden, du hast da eine Gruppe von E-Commercelern so bei einem Sport kennengelernt. Dann irgendwie beim Bier, beim Kumpel gesessen und das erste Produkt, du hast schon gesagt, so die Anlaufstelle, um überhaupt mal Research zu starten, war Alibaba für einen Schallplattenständer. Was verbirgt sich denn heute an Produkten? Ich vermute mal, es ist mehr als nur der eine Schallplattenständer. Was verbirgt sich heute alles hinter Vinyl Records Love?
Genau, also ein Sammelsorium, allerdings gar nicht so viel Produkte. Ne? Mittlerweile sind es 8, 9 Produkte. Das eine wird gerade noch gelauncht im Schallplattenzubehörbereich. Also wirklich jetzt kein Schallplattenspieler, sondern rein Zubehör. Ne? Das sind Schallplattenständer, 2 an der Wahl. Einmal an die Wand hängen, einmal fürs Hinstellen. Dann sind es Schallplattenbürsten. Einmal, ne, um die Schallplatte natürlich schön clean zu halten und sauber zu halten, damit immer der perfekte Sound auch rauskommt. Auch eine Nadelbürste mit dabei und dann sind es natürlich auch noch Schallplattenhüllen, um die schönen Schätze auch wirklich gut in Gewahrsam zu halten und damit da wirklich keine Flecken, Drucker oder sonstiges mit drauf kommt. Das ist so das Portfolio, genau, relativ überschaubar gehalten. Aber immer dann auch versucht, die einzelnen Produkte dann auch, ne, in den anderen Ländern. Mittlerweile lagern wir in Deutschland, Italien, Frankreich, Spanien, eigentlich so die Hauptländer so von Amazon. Und eben da noch versucht, den Absatz immer zu steigern, ohne jetzt hier x neue Produkte jedes Jahr zu machen. Weil ja schon, ich bin eigentlich doch ein Ein-Mann-Betrieb. Und da stößt man schon an seine Grenzen der Zeit, wenn man da... Also 10 neue Produkte im Jahr ist einfach nicht möglich. Wäre vielleicht irgendwie möglich, aber dann habe ich für alles andere keine Zeit mehr.
Und findet das Sourcing jetzt immer noch über Alibaba statt oder wo kommen die Produkte her?
Genau, also immer so ein Mix, ne? Ich finde schon, ich bin jetzt nicht der klassische Helium-10-Nutzer und schaue da ja Produkte, die irgendwie, ne, noch viele weniger Competitors mit dabei sind, die irgendwie wenig Sterne haben und die da gut angreifbar sind, sondern bei mir ist es wirklich viel Alibaba auch, dann natürlich auch der Product Opportunity Explorer, den ich auch sehr...
Das Lieblingstool von Markus Schöberl.
Ja, absolut. Und ich glaube auch, da gibt es noch einige Tools, die ich damit auch noch nicht verwende oder, ne, welche Bereiche. Da muss ich auch noch, Christian Kelm ist mir da immer die große Inspiration, sein heiliger Gral. Und genau, und dann ist es so ein Mix auch aus Gefühl, weil ich muss auch immer wieder merken, ich überrasche mich dann selbst damit, indem man irgendwie dann doch eingefahrene Gedanken hat und denkt, so in Nischen kann man manchmal nicht mehr rein. Meine Freundin ist jetzt auch 550 Euro Kraft bei mir angestellt und wir haben jetzt auch irgendwie ein gemeinsames Produkt gemacht. Geschirrtücher, wo wirklich, glaube ich, der erste und letzte E-Com-Händler sagen würde, ja, der Markt ist dicht, da brauchst du nicht mehr einsteigen. Haben aber da ein Produkt gefunden, was sich doch so mit den Farben allein ein bisschen abhebt. Und ich glaube, dass Produktbild Nummer 1 so stark ist, dass da jetzt auch tatsächlich mein Top-Produkt, der Schallplattenständer, von angegriffen wird mit Absatzzahl. Und das gefällt mir natürlich auch immer sehr, selbst sich da nochmal wirklich komplett wieder in etwas zu täuschen, ne? Und auch dafür zu sagen, man, wenn man irgendetwas richtig angeht und ich glaube auch immer die Liebe in ein Produkt reinsteckt, das ist auch so ein USP, was man als kleiner Gründer im Vergleich zu den ganz großen Firmen, die auch alles aufgekauft haben, tatsächlich so als schönes Steckenpferd nutzen kann.
Okay, also es geht so ein bisschen über das Schallplattenthema nach und nach hinaus. Ist es denn so, dass ihr die Produkte dann alle aus China bezieht und da Lieferanten habt? Oder und sind die für euch individuell erstellt? Oder ist es dann die Schallplattenbürste, die irgendjemand in China produziert, die ihr einfach nur noch mit einem Logo veredelt? Also wie unique sind die Produkte und wo kommen sie her?
Genau, also meistens wirklich kleine Veränderungen, ne? Weil jetzt an der Schallplattenbürste, ich bin ehrlich, da kannst du die Welt nicht absolut neu erfinden. Ne? Das sind Kohlefaserbürsten, die eignen sich dafür eben ganz besonders, weil die eben ganz dünn sind und auch wirklich in die Rillen super hineinkommen. Wir machen dann natürlich klar ein schönes Logo drauf, ein cooles Packaging noch, ne? Sehr schlicht, sehr clean gehalten, auch immer mit so einem Schwarz-Weiß-Look. Passend natürlich auch irgendwie zum Thema Schallplatte von früher, ne? Wo alles noch ein bisschen weniger bunt war. Und genau, das ist eigentlich so das Größte und genau, haben da zwei Hersteller, auch einer der, ne, die teilweise dann ja manchmal auch nur als Großhändler agieren, aber das eben quasi so gut machen und da lasse ich mir natürlich dann auch immer mal wieder Produktkataloge durchschicken, ne, und dann schaut man natürlich auch wieder, was gibt's noch, was gibt's vielleicht Neues, wo kann man vielleicht noch wieder so ein bisschen mit der Erste sein, gebürgt natürlich auch immer ein paar Risiken, dass da doch die Nachfrage dann nicht so damit einhergeht, aber ja, da weiß ich, einen sehr schönen Kontakt zu pflegen, war leider noch nie vor Ort gewesen. Das steht aber spätestens nächstes Jahr jetzt auch mal auf dem Plan, um da mal den persönlichen Kontakt auch herzustellen. Aber immer mal wieder im Videochat, das ist auch immer ein großer Unterschied, habe ich gemerkt, ne? Und auch auf die persönliche Ebene den Kontakt mit dem Hersteller zu bringen. Also ich schicke auch einfach mal, ne, aus dem Urlaub dann ein Foto, Video und da merke ich schon immer, das kommt ganz cool an. Dann bekommt man auch mal so ein Fotochen zurück. Das macht es dann doch ganz menschlich und irgendwie der Kontakt ist dadurch schon noch ein bisschen inniger und vielleicht die nächste Charge auch nochmal um 2 Cent günstiger.
Ja, okay. Und du hast eben schon gesagt, ne, du bist am Ende eine One-Man-Show oder jetzt als kleinen Nebenjob deine Freundin noch dabei. Und eigentlich bist du ja nur eine Half-Man-Show, weil es für dich ja auch nur der Nebenjob ist neben der Zauberei. Deswegen wird es ja darum gehen, dass du das auch extrem effizient betreibst, weil dein Tag ja irgendwie auch endlich ist. Erzähl mal so ein bisschen, worauf du dich eigentlich so konzentrierst. Wie organisierst du so das Thema Sourcing, Logistik, Advertising, welche Tools helfen dir dabei, da besonders effizient zu arbeiten?
Ja, also das Größte ist natürlich schon, dass ich wirklich kein eigenes Lager habe, alles in dem Sinne outgesourced ist und mir da mit die größte Abnahme von Hilfe Amazon FBA ist. Denn ne, letztes Jahr waren es irgendwie 50.000 Pakete, die dann doch verschickt wurden an Kunden und habe eigentlich nicht eins davon selbst in der Hand gehalten. Und das ist natürlich schon Wahnsinn, wo ich immer wieder selbst absolut staunend vor dem Laptop sitze und ich reise viel und ne, egal, wo ich gerade bin, im schönen Café auf Koh Phangan, bin ich immer wieder beeindruckt davon, wie viele Pakete da rausgehen. Und ja, ich muss in dem Sinne nicht ein Label selbst draufpacken. Und daher ist Amazon FBA natürlich, klar, bezahlt auch dafür. Aber ich glaube, absolut seinen Preis wert, um da erstmal natürlich eine Automation reinzubekommen. Dann habe ich natürlich noch einen Zwischenlogistiker, noch einer, der für mich die Import macht. Natürlich auf meinen Namen, aber einfach in dem Paperwork da massivst unterstützt. Und genau, das ist so das grundsätzliche Logistik-Setup. Sourcing mache ich dann doch alles irgendwo selbst, mit WeChat, mit den Herstellern in Kontakt zu sein. Allerdings, da jetzt maximal 1 bis 2 neue Produkte im Jahr dazukommen, hält sich das schon in Grenzen. Dann immer mal wieder so Push-Phase, neues Jahr, ne, man ist motiviert. Wobei auch bei mir der Januar, muss man ganz klar dazu sagen, nahezu immer mit dem Dezember mithalten kann. Mhm. Vielleicht auch dies beschuldet, irgendwie, ne, alle sind noch zu Hause, man möchte ein bisschen aufräumen, vielleicht auch seine Schallplattensammlung im Keller. Es gibt ja noch wirklich ganz viele Menschen, die tausende Schallplatten haben, ne, da mal so wieder Ordnung reinzubringen. Und daher ist Dezember, Januar natürlich auch so ordentliche Arbeitsphase, aber der Neujahrspush, den bekomme ich dann auch immer und setze mir neue Ziele. Und genau, daher ist die Logistik sehr gut outgesourced und tolle Partner in Saarbrücken lagere ich zwischen. Die machen dann das Pre-FBA und genau, so ist das Setup. Und
so Advertising-Kampagnen?
Genau, ich habe viele Agenturen auch ausprobiert, muss ehrlicherweise sagen, mit den meisten davon doch ja nicht ganz auf die Schnauze gefallen, aber ich habe schon gemerkt, dass der Mega-Benefit in dem Sinne ausblieb, dass ich doch diese Agenturen, / meine Ansprechpartner, so an der kurzen Leine halten musste, dass ich die Ergebnisse dann erzielt hatte, die ich haben wollte. Und ich habe das dann mal runtergefahren, habe immer verglichen wieder, ne, bin schon auch zahlengetriebener Mensch und habe dann geschaut, ja, der Absatz ist ein bisschen weniger, aber gewinntechnisch allein die Agenturrechnung im Monat sparend hat absolut Sinn ergeben. Und darum habe ich wirklich ein mittlerweile super entspanntes PPC-Setup. Könnt da immer noch mehr Zeit investieren, das weiß ich auch, aber lass es mal so eine halbe Stunde, Stunde in der Woche sein. Viele werden vielleicht mit dem Kopf schütteln, aber habe dann pro Produkt wirklich maximal 3, 4 Kampagnen. Absolut überschaubar. Setup und genau, kann diese noch relativ gut steuern. Manchmal bin ich dann auch bei den großen Prime Day Events, Tier 1, Tier 2 Events sogar so, dass ich die dann ausschalte, dass die Marge trotzdem hängen bleibt, weil bin auch großer Fan von Black Friday Events und alles, was es da gibt, weil das schon immer ein echter Push ist und die Marge es dann hergibt, gerade wenn die Werbung da in den Tagen ein bisschen runtergefahren wird, dass ich da auch voll mitmachen kann und meistens alle Produkte, die irgendwie erlaubt sind, auch da mit ins Rennen schicke.
Was nutzt du fürs Kampagnenmanagement als Tool?
Also tatsächlich nur die Kampagnenkonsole ne, von Amazon selbst. Ja. Genau.
Okay. Das braucht dann ja, wenn man so Generalist ist und irgendwie alle Themen bedienen muss, muss man ja auch irgendwie alle Themen gut verstehen. Vor allem, wenn man sie auch mindestens genauso gut eigentlich machen will, wie eine Agentur, was du ausprobiert hast.
Ja.
Du hast ja einen ganz anderen Background. Wo kommt dieses Amazon-Wissen her? Wie hast du dir das reingezogen?
Ja, ist eine gute Frage. Also genau, ich bin absolut Selbstlerner und Macher und Try-and-Error-Typ. Ne? Das heißt, ich gehe irgendwo rein und probiere erstmal rum und mache und tue und klicke alles an, bis ich glaube, so einen ersten Plan zu haben. Und was mir allerdings auch ganz fest geholfen hat, ich habe jetzt nie irgendwie so einen Amazon-Kurs gekauft, wo es ja auch ganz, ganz viele da draußen gibt und ich viele kenne, die das eben machen, sondern wirklich vielleicht auch aus meiner schwäbischen Herkunft geschuldet, immer ein bisschen aufs Geld achtend, habe ich alles eigentlich mir wirklich bei YouTube beigebracht. Und so die ersten 3, 4 Jahre nahezu, also ich bin nachtaktiver Mensch, nachts mir wirklich alle Videos reingezogen. Angefangen damals mit FBA Markus, genau, der mir schon irgendwie damals viel beigebracht hat. Genau, aber wirklich selbstständig die ganze Zeit machen, tun, bis ich so absolut nach Pareto-Prinzip ne 80% verstanden habe. Das reicht mir dann auch immer aus, so einen groben Überblick zu haben. Genau, weil die 100% werde ich, glaube ich, mit meinem Zeit-Setup einfach nie erreichen können. Und klar, da ergibt bestimmt die ein oder andere Agentur Sinn. Gibt ja noch ein paar, die vielleicht jetzt auch hier mit dem Podcast sitzen, die ich noch nicht ausprobiert habe.
Richtig,
ja. Genau. Aber ja, das so mein Prinzip.
Ja, okay. Und wahrscheinlich hätte ich jetzt vermutet, dass auch der Austausch mit anderen E-Commercelern, was du ja am Anfang ja schon erzählt hast, wie du überhaupt auf das Thema so gestolpert bist, dass das ja auch hilft. Also wie sehr nutzt du auch so eine Peer Group von anderen Unternehmerinnen und Unternehmern, um so Best Practices auszutauschen?
Definitiv. Also ne, gerade mein damaliger Spikeball-Kollege, kennst du Spikeball eigentlich an? Ja, sehr gut. Genau. Er war natürlich dann gezwungenermaßen ein bisschen mein Mentor geworden, weil ich ihn natürlich auch gelöchert habe bis zum geht nicht mehr. Er hat eine coole Brand für Musikzubehör. Und der liebe Phil, der hat dann wirklich nächtlich von mir x Nachrichten bekommen, bis er mich irgendwann so gefühlt fast ignoriert hatte. Genau, und er hat natürlich auch schon ein cooles Netzwerk gehabt, ne, und ist mittlerweile irgendwie 9 von 12 Monaten auf Kopangan. Da hat sich ja auch so eine richtige FBA-Bubble, möchte ich es fast nennen, entwickelt. Und da bin ich auch Minimum einmal im Jahr. Das heißt, dort trifft man schon viele, aber natürlich auch selbst dann irgendwie da sich schon ein Netzwerk geschaffen, mit dem ich mich austausche, bei großen Fragen natürlich auch sofort irgendwie mich melden kann. Und da ist der Austausch auf jeden Fall da. Und das hilft natürlich auch vor allem extrem, ja, da natürlich doch schneller mal weiterzukommen oder neue Tools eben mit zu erleben und da gleich vorne mit dabei zu sein.
Ja, erzähl mal so ein bisschen diese Community von, ich sag mal so, digitalen Nomaden, die irgendwie um die Welt reisen und dann wahlweise in Sri Lanka oder eben auf irgendwelchen thailändischen Inseln abhängen und da so zwischen surfen und abends feiern gehen, ihr FBA-Business betreiben. Das klingt ja mal so ein bisschen so klischee-mäßig, aber ja, das ist schon so, ne?
Absolut, ja, das ist tatsächlich so. Ich bin auch immer wieder beeindruckt. Also man muss es natürlich auch wollen, ne? Je nachdem, in welchem State man vielleicht auch im normalen Leben gerade ist, ne? Wenn man Frau und Kinder, dann ist es vielleicht auch kontraproduktiv, ne? Aber ich fand es schon immer sehr beeindruckend und mich hat das auch immer tatsächlich so ein bisschen zu Amazon FBA gezogen. Weil das ja wirklich grundsätzlich möglich ist. Was man natürlich aber immer vergisst, dass man trotzdem am Tag, also wenn ich dort bin, ich arbeite trotzdem den Vormittag meistens dann irgendwie meine 4-5 Stunden voller Fokus, ne, und nehme mir dann natürlich den Nachmittag komplett frei und gehe an den Strand und wir spielen da Spikeball am Strand oder gehen irgendwie E-Foil fahren auf dem Meer. Das sieht man natürlich immer nicht, ne? Und ich bin natürlich meist der Typ, der dann nochmal nachts nochmal die Extrastunde einlegt und dann nochmal 2-3 Stunden sich ganz konzentriert ransetzt, was andere irgendwie morgens haben, ne? Weil da niemand nervt. Aber klar, die Bilder von der Arbeit, das sieht natürlich auch nicht so cool aus, außer mal wirklich mit dem Laptop, ne, im schönen Café sitzend. Das postet man dann, ne, mit einem schönen Matcha Latte daneben, aber die Arbeit wirklich, die trotzdem anfällt, ich glaube, das vergessen natürlich immer die meisten und auch wirklich, dass die ersten 3, 4, 5 Jahre, wie es eigentlich überall so ist, wenn man da so ein bisschen Experte werden möchte, da eigentlich Fulltime nötig ist, von der Zeit auf jeden Fall, egal wann man die am Tag einsetzt. Aber ansonsten würde ich ganz klar sagen, wird das nichts. Ne? Mal so nebenbei irgendwie mit einer Stunde am Tag sich da ganz schnell ein Amazon FBA-Business aufzubauen, ist in meinen Augen nicht möglich. Es sei denn mal, ne, mit ganz viel Glück, 1% schafft das mal irgendwie, weil ein Produkt gerade super cool ankommt. Aber ich glaube trotzdem, der läuft super schnell out of stock. Und bis das alles verstanden wird, auch die Prozesse mit Import, wenn das Produkt doch auch Asien kommt, es dauert natürlich auch alles, ne? Dann kommt noch Chinese New Year mit dazu, dann bist du doch mal wieder 6 Monate out of stock. Also das kannst du alles nicht so ganz schnell lernen, in meinen Augen. Gibt super Tools und Videos, wo man das alles lernen kann, aber ja, das heißt, die schöne Bubble auch auf Kopangan arbeitet schon auch viel. Klar, da gibt es auch welche dabei, die haben natürlich dann mittlerweile so ein schönes Setup an irgendwie Mitarbeitern, die das dann für die erledigen, aber das ist schon der kleinste Teil in meinen Augen.
Was ist denn für dich heute, für dich wirtschaftlich relevanter? Sind es die Einnahmen durch die Zauberei oder ist es mittlerweile das E-Commerce-Geschäft?
Also ich sag mal so, die Marge ist als Zauberer natürlich deutlich besser.
100%,
das ist,
ja.
Das ist ganz klar. Genau, allerdings der Umsatz hat schon lange das Zaubergeschäft überholt, eigentlich so seit 2-3 Jahren. Und jetzt dieses Jahr wird tatsächlich also ziemlich sicher der Amazon-Gewinn mein anderes Business überholen, worüber ich auch super happy bin. Also ne, das heißt nicht, dass Zauberer rückläufig ist. Im Gegenteil, eigentlich ich liebe so Competition und kann mich darauf auch sehr hochziehen. Ne? Damals auch mit dem Zauberkollegen Claudio irgendwie, als die Zauberei angefangen hatte, haben wir uns immer gebettelt und das pusht mich extremst. Ne? Wenn ich auch sehe, irgendwie andere Firmen haben wieder ein neues Schallplattenzubehörprodukt, da möchte ich auch mit dabei sein und das gibt mir mega etwas, da so wirklich voll in den Konkurrenzkampf zu gehen. Und daher würde ich sagen, pushen die beiden Unternehmungen sich sehr und demnach ist es gerade ein guter Fight, aber genau, ich bin mir ziemlich sicher, Amazon hat dieses Jahr die Nase vorn.
Und irgendwann machst du es Vollzeit?
Ja, gute Frage. Ich bin immer so der Mensch, ich brauche doch auch immer mehr Freiheiten und ne, finde es gar nicht cool, irgendwie, wenn ich in meinen Kalender reinschaue und ich habe jetzt 4 feste Calls an einem Tag. das gibt mir ehrlich gesagt immer so ein bisschen, oh, da krampft sich mein Bauch so ein bisschen zusammen, weil ich schon ein absolut freiheitsdenkender Mensch bin. Ich habe damals auch irgendwie im Radio Praktikum gemacht. Da haben wir ja auch unsere Parallelen. Und damals, als der Chef dann mir immer wieder gesagt hat, was ich da machen soll, habe ich sofort gemerkt, ich bin wirklich überhaupt nicht kompatibel als Angestellter. Das ist so das Allerletzte, was mich als Mensch irgendwie, ne? Und ich finde, das hat mich so in der Freiheit beraubt. Und ich wollte immer mein eigenes Ding machen, immer selbstbestimmend herrschen. Und darum, genau, mache ich, wenn nur irgendwie zwei Termine, meist am Vormittag, so wie auch jetzt. Und ja. Genau, das reicht dann auch völlig aus. Das heißt, ne, mit vielen Mitarbeitern und so, das ist gar nicht so mein Ziel, sondern wirklich mit dem Lean-Setup, natürlich jetzt mit allen AI-Tools, die jetzt wahrscheinlich noch dazukommen, kann man es nochmal schlanker irgendwie aufstellen. Und ich glaube, wenn ein Produkt einmal so die richtige Traction hat auf Amazon, das merke ich immer wieder, dann ist es schon in Anführungszeichen Selbstläufer. Man muss natürlich schon immer wieder schauen, ne, was macht die Konkurrenz, und man darf sich da auch nie drauf ausruhen. Und natürlich die Nachbestellungen mehr als im Griff haben, weil nichts ist schlimmer, als irgendwie out of stock zu laufen. Ja. Aber versuche tatsächlich eher noch, wie kann ich es noch leaner aufstellen mit irgendwie noch mehr Automatisierung, ohne dafür jetzt die mega das Geld für ein super Riesentool auszugeben, um da wirklich dann genau eher wieder Zeit frei zu schaufeln für den Kreativprozess, ne, für das Sourcing wieder von neuen Produkten oder eben dann auch doch für neue Zaubertricks.
Jetzt ist ja das Thema Vinyl eins, das nicht irgendwie besonders länderspezifisch ist. Du hast schon gesagt, wenn ich es richtig erinnere, neben Deutschland machst du Frankreich, Italien, Spanien.
Ja.
Da hat man ja sofort das Gefühl, da ginge auch in Europa noch ein bisschen mehr, weil es ja noch andere Märkte gibt. UK auf jeden Fall ein großer, ja auch sehr musikaffiner Markt. Dann so ein bisschen die Frage, was ist eigentlich außerhalb von Europa? Ist das ein Geschäft, wo du dir vorstellen kannst, damit auch irgendwann in die USA zu gehen? Also wie guckst du so auf weitere internationale Expansionen?
Genau, also ich liste natürlich schon auch mit auf irgendwie Niederlande, Belgien, Schweden, was ja so dann die weiteren Märkte sind, lagere dort aber nicht selbst, weil ich schon immer einen Markt erst teste. Ne, so habe ich das wirklich in den anderen Ländern auch gemacht, erst Italien getestet, lief gut, habe gemerkt, so was kann ich mir sparen, und vor allem mit dem Prime Batch da noch drauf, ne, mit schneller Lieferung, da kann man schon von ausgehen, dass dann wirklich mehr Sales auch über Amazon gehen. So war es dann auch, und so habe ich die Länder nacheinander freigeschaltet, in dem Sinne, dass ich mich dort umsatzsteuerlich eben registriert habe. Für die anderen Länder tatsächlich habe ich noch nicht so den Sinn darin gesehen, weil der Absatz schon, also die, ich nenne es mal die Zweitländer für mich dann, Spanien, Italien, Frankreich, die machen mittlerweile auch genau den Umsatz aus, den ich in Deutschland fahre, also eigentlich ganz cool. Und die Drittländer in dem Sinne, Belgien, Schweden, Niederlande, die kommen dann nochmal so auf 8-9%. Möchte ich auch nicht missen, aber genau, der Umschlag ist doch, finde ich, zu gering, um den Aufwand dann doch eben wieder steuerlich und was alles damit einhergeht, dann zu betreiben, mich dort auch zu registrieren und dort lagern zu dürfen. UK habe ich tatsächlich mal probiert, da ging allerdings auch zu wenig, und dann, als dann Brexit und alles so mit dazu kam, habe ich mir doch gedacht, boah, der Aufwand, den ich da habe, ich glaube, da kann ich noch mit 2-3 neuen Produkten viel eher den Umsatz steigern und da noch mehr auf die Bahn werfen, indem ich hier meine Hausaufgaben noch mal ein bisschen besser mache oder vielleicht doch mir noch mal so ein bisschen mehr PPC-Wissen im Ads-Bereich aneigne, um da ja das Ganze zu steigern.
Und so der größte Markt, USA?
Ja, der Sprung über den Teich, ehrlicherweise noch nie in dem Sinne gewagt. Also meine E-Commerce-Kollegen machen das schon echt teilweise und auch ganz cool, bekommen natürlich aber auch immer wieder die doch Problemchen mit, ne, dann natürlich da Ware direkt von Asien dann auch rüberschicken zu lassen. Die haben ja auch dann manchmal irgendwie.
In diesen Tagen auch nicht so einfach.
Ja, wird vielleicht auch ein bisschen trickier. Genau, und gerade bei solchen Meldungen bin ich dann doch immer froh, dass jetzt nicht noch die Probleme und, ne, die Kopfschmerzen damit herumzutragen. Natürlich auch ein bisschen aus, ja, man kann es auch Faulheit nennen, ne? Aber ich denke einfach, wenn ich jetzt nochmal ein bisschen mehr Zeit investiere, ist sie vielleicht doch hier in Europa noch ein bisschen besser investiert, weil ich hier noch schon einige Chancen sehe und auch die anderen Märkte vielleicht dann nochmal mehr bespiele. Irland kommt jetzt irgendwie noch so mit dazu. Allerdings dann doch wieder, ich mache es dann, also wenn ich etwas mache, dann auch immer wirklich richtig, ne? Und das, ich bin so fanatisch dann darin, dann muss auch wirklich das der A-Plus-Content gut sein. Ne? Wenn ich jetzt ein Produkt nach Frankreich, Spanien, da muss das Listing wirklich in einem guten Native-Sprache dann irgendwie noch von einem übergeschaut werden, dann muss das A-Plus-Listing sein. Und diese ganzen Tasks, das summiert sich wirklich extrem. Und dann auch wirklich eine schöne Vergleichstabelle. Zum Glück kam da irgendwann die Copy-Funktion mit dabei, die ich mir immer auch gewünscht hatte. Genau, aber dann möchte ich das eben richtig machen, weil ich sage auch, wenn ich es nicht richtig mache, dann brauche ich nicht auf die Zahlen schauen, denn dann bringt es überhaupt nichts, wenn ich nicht die Aufgaben erledigt habe, die gemacht werden müssen. Ne? Um dann genau das eben erstmal so voll und ganz zu verstehen und auch durchzuführen.
Okay, verstanden. Jetzt hast du ja so ein paar deiner E-Commerce-Tricks geteilt, wie du es so betreibst. Was du noch nicht gemacht hast, ist einen Zaubertrick zu teilen. Da gibt es ja, glaube ich, auch einen harten Kodex. Aber wenn man jetzt Magier-Fan ist wie ich, was ist der Hack? Wie finde ich raus, wie so mancher Zaubertrick funktioniert?
Oh, das ist eine gute Frage. Bei mir ist ja alles echte Magie. Das wird immer wieder sehr gut verwechselt. Ja, auch da tatsächlich, wie im E-Commerce und auch im Amazon FBA-Business, wird auch viel erklärt tatsächlich auf YouTube. Man mag es kaum glauben, gerade heutzutage und auch mit TikTok, ne, sind ja wirklich auch ein paar Creators viral gegangen, indem sie auch wieder Zaubertricks erklärt haben, wie eben der Mann mit der schwarzen Maske, den wir früher noch von Super RTL wahrscheinlich kennen. Genau, also man kann sich da, wenn man auch sich wieder für interessiert, ne, und immer sich tief reinarbeitet und immer wieder rechts auf irgendwie ähnliche Videos sich da durchklickt, kommt man auch auf wahnsinnige Erklärungen, wo ich auch als Zauber sage, wow, das hätte ich jetzt nie erwartet, dass das schon erklärt wird. Find's auch nicht so cool. Aber man muss auch sagen, der Mensch ist an sich trotzdem faul. Und das ist ja auch das Schöne, dass man sich dann eher verzaubern lässt, anstatt dann wirklich so akribisch reinzugehen und dann in die Suche zu gehen, wie hat er das jetzt gemacht?
Aber wie lernst du neue Tricks?
Also ich lerne neue Tricks erstmal mit meinem Mentor, dann natürlich auch mit dem Netzwerk, was ich irgendwie, ne, mit vier anderen Zauberern so deutschlandweit verteilt dann aufgebaut habe. Und da gibt es auch immer so einen kleinen Mastermind-Call und einer arbeitet an einer neuen Nummer. Dann gibt es dann Input mit dazu. Genau, ziemlich ähnlich, glaube ich, wie man es auch in jedem anderen Business eigentlich so machen kann, vielleicht auch machen sollte, um da natürlich irgendwie im Austausch zu bleiben. Viele sind auch Kombinationen, ne, auch wie ich in der Zauberei die ersten 4-5 Jahre so die Basics gelernt habe, wie auch dann im Amazon FBA, hat man da natürlich so ein schönes Portfolio, wo man immer Connections auch sieht, ne, in was man vielleicht mit Karten machen kann, die man verschwinden lassen kann, geht dann vielleicht auch mit Bällen beispielsweise. Und so lässt sich das Rad dann auch immer weiter spielen. Ne? Wie ich auch sage, mit dem Schallplattenständer, vielleicht funktioniert das Gleiche auch mit einer Schallplattenbürste. Und von daher sehe ich schon die Parallelen da ganz gut drin. Grundsätzlich da auch immer am Ball der Zeit zu bleiben.
Tipptopp, Ben, das war ein schöner Rundumschlag, gute Insights. E-Commerce-Erfolg ist eben keine Zauberei, sondern am Ende ist es schon harte Arbeit und es funktioniert eben nicht, auch ganz gut beschrieben, nicht einfach nur in 2 Stunden pro Tag am Strand mit einem Matcha-Latte, sondern da steckt schon wirklich viel Zeit rein, die man sich irgendwie reinarbeitet in diese Themen, um es dann auch wirklich gut zu machen. Danke, dass du das so geteilt hast. Wer sich für dich als Magier interessiert, wo muss der nachgucken?
Immer gerne Instagram, so das erste Einfalltor, ben-david-magic oder einfach Ben David eingeben, dann kommt man auf mich. Auch da gibt es mal die ein oder andere Story zu meinem Schallplatten-Shop. Und sehr da freue ich mich auf ein paar nette Kontakte, wer möchte. Ja.
Also da gibt es alle Infos zu Ben. Noch mehr Infos zu diesem Podcast gibt es natürlich unter amazon.de/podcast. Wenn es euch gefallen hat und ihr nichts verpassen wollt, geht überall dahin, wo es Podcasts gibt, abonniert uns. Lasst uns ein Like da. Das hilft immer. Und in dem Sinne, vielen Dank, dass du dabei warst.
Bis zur nächsten Geburtstagsfeier. Vielleicht sehen wir uns da dann.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Das war UnternehmerInnen der Zukunft, der Amazon-Podcast zum Marketplace. Weitere Informationen zum Podcast und unseren Gästen findet ihr auf www.amazon.de/podcast. Bis zum nächsten Mal.